der Utopie-Podcast, König von Deutschland. Der Utopie-Podcast König von Deutschland mit Lutz Becker
und Gunnar Sohn.
Ja, das ist unsere Premierensendung. In jeder Folge werden wir einen Gast haben, der uns drei Fragekomplexe beantwortet. Was bewegt dich? Welche Zukunft siehst du? Und was würdest du machen, wenn du König von Deutschland wärst? Und unser heutiger Gast ist
Jörg Heynckes. Jörg Heynckes ist Unternehmer in Wuppertal, Jahrgang 1962. Und er betreibt hier ein Eventzentrum, die Villa Media, die unter anderem dadurch bekannt geworden ist, dass sie fast ausschließlich mit regenerativen Energien betrieben wird. Aus dieser eigenen Erfahrung, die er gesammelt hat, hat er ein Beratungsunternehmen entwickelt, die Firma Energie Pur. Und er beschäftigt sich seit neuestem mit dem Thema Robotik. Uns hat gerade dieser wunderbare kleine Roboter Pepper begrüßt. Und das macht er mit der Firma Entrance, Gesellschaft für künstliche Intelligenz und Robotik. Er ist als Redner sehr gefragt und hat unter anderem auch hier in Wuppertal das Innovationszentrum NRW gegründet, das er heute noch betreibt, und mit dem Energienetzwerk der Villa Media und dem Klimaquartier Aremberg hat er sicherlich einige große Flöcke in der Energiewende hineingetrieben oder in die Energiewende hineinbetrieben. Und er bewirbt sich derzeit als Direktkandidat, als unabhängiger Direktkandidat für den Landtag in Nordrhein-Westfalen.
Genau, wo seit 60 Jahren kein Direktkandidat mehr gewonnen hat, ein Unabhängiger. Aber das werden wir bestimmt auch noch diskutieren. Aber Jörg, die erste Frage, was bewegt dich?
Ja, also erstmal herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich natürlich sehr und fühle mich sehr geehrt, dass ich bei dieser Premierensendung hier dabei sein darf. Was bewegt mich? Ich glaube, das sind ganz viele Dinge natürlich. Das ist nicht nur ein Thema, aber Lutz hat es ja gerade schon angesprochen. Wir versuchen hier in der Villa Media sehr viele Dinge auf den Weg zu bringen, um dazu beizutragen, Teil der Lösung zu sein, wenn es darum geht, die Auswirkungen des Klimawandels auf ein Maß zu begrenzen, was am Ende noch ein Überleben der Gattung Mensch in einem einigermaßen vernünftigen Lebensumfeld möglich machen soll. Insofern sind alle Themen rund um Nachhaltigkeit, Energieversorgung, Mobilitätskonzepte der Zukunft, Ernährungskonzepte, das sind alles Themenstellungen, die mich sehr, sehr stark in meinem privaten Leben, in meinem beruflichen Leben, in meinem Umfeld bewegen. Und das prägt die letzten Jahre, sagen wir es mal so, neben ganz vielen Innovationsthemen noch.
Dich bewegt natürlich jetzt auch die Kandidatur für den Landtag im Mai 2017. Und du hast ja zu Recht festgestellt, dass, sagen wir, seit 60 Jahren hier in Nordrhein-Westfalen noch nie ein Direktkandidaten unabhängiger gewonnen hat. Im Unterschied zu Berlin, wo schon hier und da mal einer gewinnt, aber das ist auch ein Stadtstaat, im Flächenstaat ist das ein bisschen schwierig. Du willst das Unmögliche möglich machen. Wie willst du denn das anstellen?
Also zunächst mal ist die Grundvoraussetzung sogar noch schlechter, als du es schon gerade gesagt hast. Nämlich, es hat nicht nur kein Unabhängiger ein Direktmandat gewonnen, sondern auch kein anderer Repräsentant irgendeiner anderen Partei. Also unterm Strich ist es so, sämtliche Direktmandate in Nordrhein-Westfalen gehen seit 60 Jahren immer an CDU und SPD. Das ist ja grundsätzlich nichts Schlimmes, aber es sagt natürlich etwas über unsere Demokratie aus und über unsere Parteienlandschaft, wie sie sich entwickelt hat. Und ich glaube, dass das mit ein Grund dafür ist, warum Parlamente heute so sind, wie sie sind, warum sie auch vielleicht an vielen Stellen nicht gut genug sind, weil in den Parlamenten letztendlich eigentlich kein wirklicher Querschnitt der Bevölkerung mehr zu finden ist. Das zeigt auch, dass die kleineren Parteien, also Linke, Grüne, FDP und andere, nicht das Selbstbewusstsein in der Vergangenheit entwickelt haben, in dieses Feld mal vorzustoßen und zum Beispiel durch die Auswahl von unabhängigen Kandidaten, die man dann vielleicht als Repräsentant für einen solchen Platz bestimmt, mal das Selbstbewusstsein zu entwickeln, solche Direktmandate zu erringen. Und ich glaube, deswegen kandidiere ich auch jetzt, dass die Zeit da ist, wo das gelingen kann. Ich glaube, dass die Menschen da draußen im Lande händeringend nach neuen Lösungen suchen, nach neuen Möglichkeiten und auch nach neuen Kandidatinnen und Kandidaten mit vielleicht anderer Kompetenz, als die oft in den Parteien zu finden ist bei deren Kandidaten, mit anderer Glaubwürdigkeit, mit mehr Empathie für das, was die Menschen bewegt, was sie wirklich bewegt. Und insofern bin ich hoffnungsvoll, dass das klappen kann. Wie wir es machen werden, ist natürlich noch nicht alles so weit gediegen, dass ich das heute schon verraten möchte. Es wird ein sehr lebendiger und sehr kreativer Wahlkampf werden natürlich, denn wir müssen natürlich viele Dinge unternehmen, um das Unmögliche möglich zu machen.
Ja, du hast natürlich auch nicht die Kaderstrukturen, wie man die großen Parteien oder den Apparat, sagen wir, um aus dem Stegreif wirklich so einen Wahlkampf zu machen. Das ist schon ein ziemliches Unterfangen.
Ja klar, natürlich. Ich muss das mit sehr viel bescheidenen Mitteln machen, das ist klar. Dafür dann eben mit mehr Kreativität und ungewöhnlichen Vorgehensweisen. Ich hoffe ja darauf, das werden wir am kommenden Freitag wissen, dass die Wuppertaler Grünen sich entscheiden, tatsächlich mich in diesem Wahlkampf zu unterstützen, auf einen eigenen Kandidaten zu verzichten in diesem Wahlkreis. Das würde mir natürlich schon helfen, dass ich von Seiten der Grünen dort eine gewisse Unterstützung bekomme. Aber im Großen und Ganzen, klar, muss ich das selber wuppen.
Hm. Nun hast du die Struktur in Nordrhein-Westfalen angesprochen. Die ist ja nicht überall so. Es gibt ja, sagen wir mal, unabhängige Wählergruppen, beispielsweise in Bayern. Warum ist es, sagen wir mal, in Nordrhein-Westfalen nicht so, dass sich mal Unabhängige da vielleicht auch organisieren und anders positionieren? Also in den südlichen Bundesländern ist das schon ein bisschen anders.
Naja, ich glaube, das hat viel mit dem Wahlsystem auch zu tun. Ne? Also wenn man sieht, in Nordrhein-Westfalen war es bis vor zwei Landtagswahlen noch so, dass wir nur eine Stimme hatten. Und jetzt gibt es seit, ich glaube, zwei oder drei Landtagswahlen tatsächlich Erst- und Zweitstimme, was es zumindest schon mal möglich macht, dass Bürgerinnen und Bürger überhaupt unterscheiden können zwischen der Stimme für die Partei, die Frage, also welches Gewicht soll welche Partei im Landtag haben und welche Persönlichkeit soll Ministerpräsidentin oder Ministerpräsident werden. Und auf der anderen Seite eben der Stimme, der Erststimme in unserem Fall hier für den Direktkandidaten. Also wer soll eigentlich mich, mein Quartier, mein Wahlkreis in Düsseldorf vertreten? Da haben wir jetzt endlich zwei Stimmen für. Das ist schon mal sehr gut. Wenn wir aber sehen, was in Bayern zum Beispiel der Fall ist, dann ist das ja noch viel, viel umfänglicher. Da ist das Wahlsystem ja in einer Art und Weise gebaut, wo die Menschen viel stärker auch gewichten können, durch Panaschieren und wie sie das nennen.
Bei der Kommunalwahl, ja.
Bei den Kommunalwahlen zum Beispiel, genau. Wo man dann also die Möglichkeit hat, wirklich zu gewichten und zu sagen, okay, ich will, dass diese Persönlichkeit in viel stärkerem Maße dort eine Chance bekommt. Also das, glaube ich, hat auch damit zu tun. Insgesamt ist Nordrhein-Westfalen sicherlich sehr stark, das wissen wir ja, in den letzten 30, 40 Jahren sehr stark geprägt gewesen durch die Sozialdemokratie mit einer großen Figur wie Johannes Rau, der viele Jahre dem Land vorgestanden hat. Und auch das hat sicherlich dazu beigetragen.
Sagen wir mal so, gehen wir davon aus, dass du gewählt wirst, dass du mal die einfache Mehrheit zumindest bekommst. Mehr brauchst du ja nicht, ne? Brauchst ja keine absolute. Dann hast du im Landtag allerdings keinen Fraktionsstatus. Das sind natürlich mit der Geschäftsordnung des Landtages einige Beschränkungen, die du dann hinnehmen musst. Ne?
Naja, das ist eben abhängig von der Entscheidung der Grünen. Wenn die Wuppertaler Grünen sich entscheiden sollten, mich zu unterstützen, dann geht damit einher, das habe ich ja gesagt, dass ich dann in dem Fall auch im Landtag in der Fraktion der Grünen mitarbeiten würde.
Okay.
Das heißt, das macht es mir dann möglich, schon politisch auch zu agieren und Dinge umzusetzen. Ob das dann in einer Regierungsfraktion sein wird oder in einer Oppositionsfraktion, ist sicherlich heute ja noch nicht klar. Ich hoffe natürlich in einer Regierungsfraktion, weil man dann einfach mehr bewirken kann. Und hinzu kommt noch was anderes. Auch wenn ich da in dieser Fraktion sicherlich ein Außenseiter sein werde, denn ich bin ja nicht Parteimitglied und das dankt dir natürlich nicht jeder in solchen Organisationen.
Auch nicht bei den Grünen.
Ich glaube, dass die Grünen, ich kenne sie ja ganz gut, die Partei und viele Mitgliederinnen und Mitglieder, ich kenne auch in anderen Parteien viele Leute, ich glaube schon, dass die Grünen an vielen Stellen besser aufgestellt sind als andere Parteien, aber grundsätzlich haben sie mit den ähnlichen strukturellen Problemen zu kämpfen und Insofern ja, auch bei den Grünen wird es Leute geben, die das vielleicht nicht gut finden. Ich glaube jedoch, wenn ich das schaffe, also wenn es mir gelingt, das Unmögliche möglich zu machen und tatsächlich dieses Mandat zu erringen, dann habe ich das stärkste Mandat, was man im Landtag nur haben kann. Und deswegen bin ich selbstbewusst und sage mir, dann werde ich auch Gehör finden.
Ja, im Hintergrund hörbar gerade Pepper. Ich weiß nicht, ob es bei der Aufzeichnung jetzt kommt, diese kleine Roboter, die herumläuft. Ja, wir haben gerade ein sehr erschreckendes Erlebnis für uns gehabt. Wir sind heute hier nach Wuppertal gekommen, leider mit dem Auto. Und heute war Staurekord, 400 Kilometer Stau in Nordrhein-Westfalen. Und das sind nur die Autobahnen, verstopfte Seitenstraßen. Das ist natürlich eine der ganz großen Herausforderungen, die wir in den nächsten Jahren haben werden. Und ich sehe ja zum Beispiel hier auf dem Hof fast nur Elektrofahrzeuge. Es gibt hier mehrere Elektrotankstellen auf dem Hof und ihr habt ja als Unternehmen oder du hast als Unternehmen ja den Fuhrpark komplett auf Elektromobilität umgesetzt. Wenn du jetzt eine Vision oder eine Utopie zum Thema Verkehr entwerfen würdest, wie würde das aussehen?
Ja, also zunächst mal muss man ja sagen, der Umstieg in der Antriebstechnologie von einem dreckigen und völlig ineffizienten Verbrennermotor auf einen effizienten und deutlich sauberen Elektromotor ist begrüßenswert und ist total gut und wichtig. Und deswegen haben wir das ja auch gemacht. Deswegen haben wir nur noch Elektrofahrzeuge, mit denen wir uns bewegen. Aber das ist natürlich auch nur ein ganz kleiner Teil der Mobilitätswende, die wir in Deutschland, in Europa benötigen. Die Elektrofahrzeuge stehen am Ende im gleichen Stau wie du mit deinem Verbrenner. Also das ändert ja erstmal noch nichts. Was wir ja brauchen, sind völlig neue Mobilitätskonzepte und vor allem Mobilitätsverhalten der Menschen. Dafür braucht es aber auch die entsprechenden Angebote. Und ich glaube, da sind wir neben der Fragestellung, und die hat ja mit den Staus auch was zu tun, dass Infrastruktur in Nordrhein-Westfalen seit Jahrzehnten völlig vernachlässigt worden ist von der Politik. Man neigt eben doch immer wieder dazu, lieber was Neues irgendwo zu bauen, weil das gibt dann tolle Presseberichte und gibt lieber dafür Geld aus, anstatt die Dinge, die schon da sind, auch mal in Schuss zu halten. Aber das ist ein anderer Aspekt. Nein, wir brauchen völlig neue Mobilitätskonzepte, um letztendlich Menschen ein attraktives Angebot zu machen, was sie dann auch nutzen wollen. Und dazu gibt es, vor wenigen Tagen war ein sehr schöner Artikel in der Zeitschrift Bergische Wirtschaft, das ist eine Zeitschrift der IHK hier, wo Herr Wengler, Thomas Wengler, unser Verkehrsexperte, berichtet von seinem Besuch in Japan. Und das war, wenn man diesen Bericht liest, treibt es einem die Tränen in die Augen, weil man einfach sehen kann, wie es alternativ möglich ist. Und ich versuche das zu beschreiben. Er beschreibt also, er ist in Japan quer durchs Land gereist, durch verschiedenste Städte. Was hat er erlebt? Egal, ob er Busse, Straßenbahnen, Metros, andere Systeme, U-Bahnen genutzt hat oder bis hin zu Hochgeschwindigkeitszügen. Im ganzen Land ein Ticketing-System, alles digital, alles mehrsprachig, von jedem Menschen auf der Welt zu bedienen. Durchs ganze Land ein einziges Ticketing-System, was komplett über Smartphones läuft, für jeden verständlich, alles digital abgebucht. In Deutschland, in Nordrhein-Westfalen, haben wir je nach Kommune völlig unterschiedliche Systeme. Kann mir das einer erklären, warum das so ist? Für Menschen, die den Nahverkehr nutzen, wenn sie einmal quer durch Nordrhein-Westfalen fahren wollen, müssen sich mit unterschiedlichsten Tarifsystemen, Ticketsystemen auseinandersetzen und versuchen, dort dieser Thematik Herr zu werden. Es geht weiter. Die Systeme in Japan sind nicht nur einheitlich, sondern sie funktionieren vor allem auch technisch. Die Bahnen und Busse sind unfassbar pünktlich. Sie sind sauber. Das Personal, was dort arbeitet, ist mega freundlich. Das heißt also, da ist ein Angebot entstanden, was so gestrickt ist, dass es tatsächlich den Menschen dient. Und zwar jedermann dient, wenn der es nutzen möchte. Und der Artikel gipfelt in einer Aussage, der nämlich beschrieben wird, dass die Verspätung des Schnellzugsystems Shinkansen, ist ja bekannt, das ist ja der Vorläufer des ICEs, alle Verspätungen aller Shinkansen-Züge des vergangenen Jahres addieren sich auf etwa 50 Sekunden. Ich wiederhole das nochmal. Alle Verspätungen, aller Shinkansen-Verbindungen in Japan, und das sind Tausende, addieren sich für ein Jahr auf ca. 50 Sekunden. Und es waren seit 1965, seitdem es dieses System gibt, in einem Jahr nie mehr als 5 Minuten. Wer häufiger die Deutsche Bundesbahn nutzt, muss feststellen, dass die Situation bei uns eine andere ist. Und das ist jetzt nur ein Beispiel, was einfach zeigt, wenn man will, wenn man wirklich will in der Politik, dass Nahverkehrssysteme ein attraktives Angebot für die Menschen wird, dann muss man so etwas entwickeln und bauen und durchsetzen. Ich glaube, dass es in Deutschland in der Politik diesen Willen noch nie in dem Umfang gegeben hat, wie das scheinbar in Japan der Fall ist. Weil wir ein Autoland sind, in dem Politik vielleicht bewusst oder auch unbewusst viel zu häufig sich damit zufrieden gibt, dass Menschen doch deutsche Autos kaufen.
Ja, und Firmen sind natürlich sehr stratifiziert. Das heißt, wir haben die Stadtwerke, wir haben die Verkehrsverbünde, wir haben private Anbieter und so weiter. Vielfalt ist ja erstmal nicht schlecht, aber das hört meiner Meinung nach auch dann auf, wenn ich also in der Bahnalp inzwischen nicht mehr einen Regionalzug buchen kann, ja, sondern nur noch nach dem Preis gucken kann, aber dann zum Automaten rennen muss oder in eine nicht mehr bedienbare App.
Ansonsten meiner Meinung schwer, fährst du schwarz.
Ansonsten fährt man schwarz.
Ja, genau.
Ja, es ist ja, das ist sicherlich auch dem Föderalismus geschuldet, gar keine Frage. Aber das Verrückte ist ja, wir kriegen es ja noch nicht mal in einem Bundesland hin, das zu vereinheitlichen. Wie kann denn sowas sein?
Also in manchen Städten muss man beispielsweise Ticket abstempeln, wie in Düsseldorf. Vergisst du das, fährst du schwarz. In anderen, also nicht in Köln oder Bonn, ist es immer direkt ausgedruckt. Ja. Also so eine Kleinigkeiten kriegen sie ja noch nicht mehr vereinheitlicht. Ne?
Also ich war neulich in Düsseldorf und sah eine Gruppe Holländer vor einem Automaten stehen. Und sie hat mich dann gebeten, ihnen das zu erklären. Ich musste aufgeben.
Die Tarifzonen,
das hatte nichts mit User Interface, das hatte nichts mit Usability zu tun. Ja. Es war einfach eine Katastrophe.
Also mir geht's ja genauso. Ich fahre ja auch eigentlich hauptsächlich, wenn ich weitere Entfernungen bewerkstelligen muss, fahre ich mit der Bahn. Aber im Nahbereich halt hauptsächlich mit den Elektroautos und viel zu selten Nahverkehr. Und wenn ich's mal nutzen muss, stehe ich meistens auch wie ein Idiot vor diesen Kisten und brauche unglaublich lange, bis ich verstehe, wie ich das jetzt machen soll. Und frage mich dann jedes Mal wieder, wie soll meine Mutter das schaffen?
Aber muss man nicht vielleicht noch radikaler denken? Also wir haben ja gerade jetzt über Mobilitätskonzepte gesprochen, über andere Möglichkeiten, mit öffentlichem Nahverkehr zu fahren oder eben mit entsprechend überregionalen Zugverbindungen. Müsste man nicht generell auch mal über Immobilität nachdenken, also auf Wege zu verzichten.
Ja, natürlich.
In virtuellen Strukturen beispielsweise zu arbeiten, Cloud-Belegschaften aufzuziehen, dezentrale Arbeitsmöglichkeiten zu schaffen, damit man auf Mobilität gar nicht angewiesen ist in dieser Form wie heute.
Ja klar, also das ist völlig richtig, was du sagst, Gunnar. Klar, also gerade die Digitalisierung macht's ja auch möglich, an ganz, ganz vielen Stellen auf Wege zu verzichten. Da sind wir in der Gesellschaft alle, also das betrifft ja letztendlich Unternehmen wie Hochschulen, wie Privatmenschen, wie auch eben Politik. Wir alle sind noch viel zu unkreativ letztendlich, um diese Möglichkeiten zu nutzen. Ich bin sicher, dass ein erheblicher Teil der heute stattfindenden täglichen Mobilität auch ganz ersatzlos gestrichen werden könnte, wenn man einfach die modernen Medien so einsetzen würde, wie man das tun könnte. Also da ist noch ein Riesenpotenzial. Darüber hinaus natürlich, weil das erleben wir jetzt, Mobilitäts-Apps gibt es mittlerweile zuhauf, die immer besser werden, die einfach, und das ist ja das, was wir brauchen. Wir brauchen eine viel flexiblere Mobilität. Das ist das, was ich auch erst lernen muss, dass ich bin ja auch an der Stelle nicht besser als andere Menschen. Ich habe das erlebt, als ich 2012 auf Elektromobilität umgestiegen bin, war das auch ein Lernprozess. Ich hatte bis dahin einen Diesel-Touareg, damals noch in dem Glauben, das wäre halt ein sauberer Diesel. Das ist unfassbar, was man alles so für Träume hat im Leben. Hatte also einen Touareg-Diesel und ich habe eine Entfernung von Arbeit nach Hause von ungefähr 3 Kilometern. Das heißt also, dieses Fahrzeug wurde von mir totgeritten. Also warm wurde der nie, weil ich auch nur selten dann mal andere Strecken noch fahre oder damals gefahren bin, heute schon mehr. Und Ich habe dieses Fahrzeug aber deswegen besessen, weil ich zweimal im Jahr für 10 Tage in Urlaub fuhr und das dann mit Frau und Kind und Hund.
Genau.
Ich natürlich ein großes Auto meinte zu brauchen. Und ich bin aber bis 2012 nicht auf die Idee gekommen, dass es doch eigentlich Quatsch ist, so ein Fahrzeug, 2,5 Tonnen schwer, jeden Tag durch die Gegend zu bewegen, wenn ich es doch nur 2-mal im Jahr für 10 Tage brauche. Erst als ich mir das Elektroauto gekauft habe und angefangen bin, elektrisch zu fahren, und dann eben mit der begrenzten Reichweite und den begrenzten Möglichkeiten dieses Fahrzeugs damals, war es dann plötzlich so, dass ich gemerkt habe, ja okay, eigentlich könnte ich mir ja für 2-mal 10 Tage im Jahr ein Auto leihen. Und so mache ich das eben heute. Heute werde ich dann eben, wenn ich dann mal mit einem weitere Strecken fahren will, dann leihe ich mir eben mal für den Tag, für die 10 Tage einen Verbrenner und fahre dann damit. Und ansonsten fahre ich übers Jahr einfach effizient, sauber, leise und umweltfreundlich mit meinem Elektroauto. Aber das ist ein Lernprozess. Ein Lernprozess, den ich durchmachen müsste, den viele andere durchmachen müssen. Wir sind da viel zu festgefahren, ne? Und es gibt, wenn ich heute nach Berlin fahre, ist es irgendwie selbstverständlich, dass ich mit dem Zug fahre, dass ich da vor Ort gucke, ob ich je nachdem, wie weit die Entfernung ist, das Fahrrad vor Ort nehme, das Leihfahrrad oder vielleicht dann von Car2Go einen elektrischen Smarten benutze, je nachdem. Oder eben einfach mit der U-Bahn fahre, weil es halt einfach viel praktischer und viel schneller geht, mit der U-Bahn dahin zu kommen.
In Berlin sowieso.
Ne? Also von daher, da wo die Angebote dann vernünftig sind, ist es ja eigentlich heute schon überhaupt kein Problem mehr. Ich gehe davon aus, dass wir da so in den nächsten Jahren noch riesige Fortschritte machen werden und sich die Situation spätestens dann mit der Schwarmmobilität total verändern wird. Das ist ja das, was viele heute überhaupt noch nicht bedenken, dass wir mit dem Thema Elektromobilität eigentlich nur einen winzigen Zwischenschritt machen und während die Politik sich darüber den Kopf zerbricht, wie sie es jetzt schaffen, dann doch auch in Deutschland vielleicht die Automobilindustrie mal dahin zu bekommen, sich diesem Thema zu nähern, verschlafen sie den wirklich großen Wechsel, nämlich hin zur Schwarmmobilität, der ja viel, viel bedeutsamer ist und unsere Welt so dermaßen dramatisch verändern wird, dass man sich wundert, dass da Politik im Moment sich nicht stärker mit befasst.
Woran liegt eigentlich die Visionslosigkeit der politischen Instanzen? Es sind ja nicht nur die Parteien. Also wenn man sich die Konzepte beispielsweise vom Bundesumweltministerium anschaut oder vom Umweltbundesamt, vom UBA, in puncto Mobilität, dann steht da geschrieben ungefähr, ja gut, der Individualverkehr müsse sich ändern, wird zu viel Auto gefahren, man solle umsteigen auf Bahn, Bus, Fahrrad aus. Also wenn man sich diese Konzepte anschaut. Aber wir haben ja gerade diskutiert, da muss mehr kommen. Also da muss es A, wie in Japan, richtig gute Alternativen geben. Der Zug darf nicht verspätet sein. Es muss einheitliche Tarifsysteme geben. Und es muss noch, man muss sich noch verabschieden vom Zwang der Anwesenheit. Also es müsste doch mal ein richtig großes, utopisches Projekt sein. Man muss es zumindest, wir haben ja mal im Vorfeld darüber gesprochen, wenn man da eine Vision und Utopie formuliert, verändert man ja schon ein wenig die Realität.
Ja.
Ja? Also, und ein Umweltbundesamt ist ja nicht in diesen Apparatschick-Strukturen in den Parteien gebunden. Die könnten doch da etwas offensiver rangehen.
Ja, also sie könnten bestimmt, wenn sie dürften. Ich vermute, sie dürfen nicht. Weil
nachgeordnete Behörde.
Genau, ja. Und weil in unserem Bundesverkehrsministerium natürlich hauptsächlich unter den Verantwortlichen zumindest Leute sind, die nun wirklich ganz andere Ziele verfolgen. Das muss man ja leider zuerkennen. Und Herr Dobrindt und seine Leute tragen eine schwere Verantwortung. Sie sind mitschuld daran, dass tausende Menschen jedes Jahr in Deutschland sterben durch die Dieselabgase. Das wissen sie und sie tun trotzdem nichts. Also sie bedienen die Interessen der deutschen Automobilindustrie. Und man muss ja den Menschen da draußen, vielleicht für die sich nicht so sehr damit befassen, kurz ruhig auch erklären, warum das so ist. Das hat ja ganz klare Gründe, die sogar, wenn man es erstmal einfach ganz sachlich betrachtet, nachvollziehbar sind. Die deutsche Automobilindustrie, wir wissen, wir alle, spielt eine entscheidende Rolle für den Wirtschaftsstandort Deutschland. Die Kompetenz dieser Industrie beruht auf einem einzigen Produkt, auf einer einzigen Technologie. Motoren bauen, Verbrennungsmotoren bauen. Das ist der einzige Unterschied zwischen der deutschen Automobilindustrie und dem Rest der Welt ist, dass die Deutschen hervorragende Verbrennungsmotoren bauen konnten. Besser als andere. Lange Zeit dachten wir auch sauberere als andere. Okay, das wissen wir jetzt, dass das nicht stimmt. Aber das konnten sie wirklich gut. Jetzt kommt eine neue Technologie, die nennt sich Elektromobilität. Und die ist so simpel, dass dieser Kompetenzvorsprung plötzlich keine Rolle mehr spielt. Dass das für ein Unternehmen, in diesem Fall eine gesamte Industrie, ein schreckliches Ereignis ist, kann ich ja verstehen. Also wenn ich Verbrennungsmotoren bauen würde und Autos damit verkaufen würde, würde mich das ja auch sorgen. Also heißt, dass diese Industrie sich so lange, wie es nur irgend ging, dagegen versucht hat zu wehren, dass diese Technologie, diese Elektromobilität sich durchsetzt, kann man rein menschlich verstehen. Das Dilemma ist natürlich, dass es trotzdem passiert, weil man kann solche Technologien eben nicht mehr stoppen und sie werden sich eben, wie wir gerade erleben, dann doch durchsetzen. Und das Dilemma ist jetzt eben, dass sie durch das Nichthandeln, durch das verspätete Innovieren, auch vor allem unterstützt durch die Politik, die ihnen also völlig falsche Anreize gesetzt hat, sie also unterstützt hat im Nicht-Innovationsfieber sich zu
befinden. Bis hin zur Abwrackprämie.
Dass also dadurch der Automobilindustrie in Deutschland schwerer Schaden zugefügt wurde und wird immer noch, weil sie nämlich in ein globales Hintertreffen gerät. Sie verliert ihren Vorsprung, den sie mal hatte, total. Sie hat ihn schon verloren und sie verliert ihn gerade jeden Tag zunehmend. Weil Unternehmen wie Tesla und Google und Uber und wie sie alle heißen, in China die Firma Mr. Li und seine Unternehmen einen täglichen Innovationszuwachs erringen und Erkenntniszuwachs erringen.
Die lernen, also, genau. Sie überlegt, dass Tesla ungefähr 3,6 Millionen Kilometer in 24 Stunden fährt.
Exakt.
Ja? Und das sind ja alles Daten, die gesammelt werden, die dann verwertet werden. Und ich nehme ja immer dieses Beispiel, was durch die Presse ging, dieser Unfall von Tesla. Da ist dieser eine Unfall passiert. Aber dieser Unfall wird nie wieder passieren, wenn alle Teslas ein Update haben. Genau. Das kennt das Auto, das kennt jedes Auto, Schwarmintelligenz oder Schwarmlernen, werden wir darüber werden wir sprechen. Auch deshalb diese ganzen Szenarien, ein selbstfahrendes Auto fährt entweder vom Baum oder in eine Kindergruppe, also dieses Trolley-Problem. Mhm. Es ist eigentlich insofern unrealistisch, dass es vielleicht mal ein, zwei, dreimal auftreten kann, aber dann geht die Kurve nach unten. Ja, und es ist eben nicht so, wie ich heute Morgen, als ich losgefahren bin, stand ein Schrottauto bei mir vor der Garage. Da ist dann jemand mit 2 Promille, hat dann 8 Autos mitgenommen.
Aber an diesem Einzelfall halten wir uns fest,
ne? Ja, genau.
In der öffentlichen Diskussion. Genau. Ne? Also in Deutschland.
Das ist ja das Fantastische, dass man das dann nutzt, als Beispiel, um es anzuführen und zu sagen, seht ihr, das funktioniert ja noch gar nicht. Und ja, natürlich passiert dieser Unfall und es werden noch 100 Unfälle passieren, in ähnlicher oder anderer Art, bis diese Systeme alle Fälle kennen, alle möglichen Fälle kennen und dann immer sicherer werden.
Aber die Computer fahren nicht besoffen. Das ist schon mal ein ganz entscheidender Vorteil.
Genau. Das ist ja das, was sagen wir mal, bei der Schwarmmobilität viele noch nicht begriffen haben, dass die Vision eines Unternehmens wie Google oder Uber oder von anderen ja ist, die völlige Abkehr von der individuellen Mobilität, wie wir sie in der Vergangenheit gekannt haben. Das heißt also, brechen wir das mal auf Wuppertal runter, das ist dann verständlicher für die Menschen da draußen. In Wuppertal leben 350.000 Menschen und es fahren in Wuppertal zurzeit 200.000 PKWs auf der Straße. Jetzt habe ich schon gelogen, weil die fahren nämlich gar nicht, wenn man aus dem Fenster guckt, sieht man das. Die stehen nämlich 23,6 Stunden im bundesweiten Durchschnitt am Straßenrand. Das heißt also, die blockieren 23,6 Stunden am Tag unseren Lebensraum, kosten aber 24 Stunden am Tag Geld. Das ist das absolute Gegenteil von Effizienz. Jetzt kommt ein Unternehmen wie Google und sagt, hört mal zu, Wuppertaler, die Mobilität, die ihr mit den 200.000 PKWs zurzeit bewerkstelligt, die können wir euch problemlos mit 20, maximal 25.000 Schwarmmobilen genauso, nein, besser erledigen. Was bedeutet das? Das bedeutet, das sind dann Fahrzeuge, die haben kein Gaspedal, keine Bremse, kein Lenkrad. Das sind auch keine Autos mehr, das sind Mobile. Die werden 2 Sitze haben, 4 Sitze, 8 oder 12. Und es wird so sein, dass diese Fahrzeuge die gleiche Mobilitätsleistung bringen, aber sie gehören nicht mehr mir. Ich fahre sie nicht nur nicht selber, sondern ich besitze sie auch nicht. Wenn ich aus dem Haus hier gehe, heute Abend mit 12 Personen, die noch hier sind, dann wollen 12 Menschen nach Hause. Die drücken auf ihr Smartphone in Zukunft, dann kommen solche kleinen Mobile angeflitzt, die uns dann aufsammeln und uns nach Hause bringen. Und zu Hause steige ich wieder aus und das Ding fährt einfach wieder weg. Und mir ist völlig egal, wo es hinfährt. Mir ist auch egal, wer die Chipstüte da rausräumt, die ich drin liegen gelassen habe. Mir ist egal, wer die Winterreifen wechselt oder das Fahrzeug sauber macht. Mir ist alles das völlig egal. Ich zahle im Monat eine Flatrate. Die wird dazu führen, dass meine Mobilitätskosten um ungefähr 80% sinken gegenüber bisher. 80% geringere Kosten. Wir werden erleben, dass diese Mobile lautlos sind. Sie sind sauber, sie sind umweltfreundlich und sie sind sicher. Und sie bringen uns eine unfassbare Flexibilität, weil nie wieder Parkplatz suchen. Wenn ich abends in die Kneipe will, lasse ich mich von diesem Fahrzeug dahin führen. Ich steige vor der Gaststätte aus, das Ding fährt weg. Ich suche mir nie wieder einen Parkplatz. Wenn ich nach Hause will, drücke ich auf mein Smartphone, es holt mich wieder ab. Irgendein anderes Mobil in dem Fall. Ich kann jung sein oder alt. Ich kann blind sein oder betrunken. Es spielt überhaupt keine Rolle. Das ist ein Plus an Komfort und an Lebensqualität, was in unseren Städten entsteht für uns User, das ist grenzlos. Aber das hat natürlich ganz viele Folgen, negative wie positive. Also 90% weniger Verkehrsunfälle mit 90% weniger Toten und Verletzten ist ja großartig. Jeder von uns wird begeistert sein. Bedeutet aber auch 90% weniger Betten in Unfallkliniken, 90% weniger Ärzte, Pfleger und Reinigungskräfte in Unfallkliniken. Schwarmmobilität bedeutet auch mindestens 90% weniger Karosseriewerkstätten, weil die leben nämlich von Verkehrsunfällen. 90% weniger Busfahrer, 90% weniger Taxifahrer, 90% weniger Fahrlehrer, wahrscheinlich sogar 100%.
Wahrscheinlich auch 90% weniger ADAC-Mitglieder. Ne?
Auch das, ja natürlich, ja, ganz bittere Erkenntnis für den ADAC. Ja. Er wird sich dann vielleicht neuen Themen widmen müssen. Alles das, also das heißt, man sieht an diesem Beispiel, durch eine Technologie, die zunächst mal dafür da ist, unsere Mobilität deutlich zu verbessern und zu verändern, verändert sich die ganze Welt, verändern sich unfassbar viele Parameter. Und das ist zum Beispiel, jetzt sind wir an dem Punkt wieder Politik. Wer heute Politik betreibt und Entscheidungen trifft, zum Beispiel für Städte, für den Bereich Stadtentwicklung, der muss das wissen, weil das heißt ja, Stadt muss komplett neu gedacht werden oder anders gesagt, darf neu gedacht werden, weil unsere Städte dadurch an Lebensqualität in unglaublichem Maße gewinnen werden. Nehmen wir ein ganz brutales Beispiel. In Wuppertal gibt es circa 630.000 Stellplätze für PKWs heute. Diese Stellplätze werden überflüssig. Das heißt auf Deutsch, die kann ich nutzen, diese Flächen. 630.000 mal 12,5 Quadratmeter ist eine Menge Land. Vor meiner Tür, vor Supermärkten, vor Schulen, vor Rathäusern und in Einkaufszonen, aber genauso auch in Gewerbegebieten. Das heißt also, die Parameter für Stadtentwicklung und auch für wirtschaftliche Entwicklung verändern sich total. Wenn ich also heute in der Landespolitik zum Beispiel darüber spreche, wie wollen wir denn in den nächsten 10, 15 Jahren Gewerbeentwicklung, Gewerbeflächenentwicklung betreiben, dann muss ich das wissen. Weil nämlich das bedeutet, dass in meinen heutigen bestehenden Gewerbegebieten ungefähr ein Drittel an Fläche gewonnen wird, weil die wird nämlich derzeit als PKW-Stellplätze benutzt. Das heißt, die habe ich in 10, 15 Jahren zur Verfügung, um dort gewerbliche, wirtschaftliche Entwicklung voranzutreiben.
Dazu kommt Industrie 4.0, die ja auch weniger Raum benötigt.
Genau.
Also das heißt, die Flächen, die wir für Gewerbe brauchen, werden in den nächsten Jahren dramatisch zurückgehen.
Genau.
Und da so muss und dafür muss heute eine Gewerbeplanung ausgehen.
Richtig, aber wahrscheinlich, es wird in keinem Flächennutzungsplan in Deutschland überhaupt, glaube ich, nur in Ansätzen darüber nachgedacht.
Gar nicht.
Doch, es gibt ja, also in Solingen ein Projekt, Stöcken 17 heißt das, das eigentlich schon darauf konzipiert ist, sozusagen als digitales Dorf, als digitales Gewerbegebiet mit kleinen Einheiten hochgezogen zu werden.
Also die Gallia. Ich finde
das ein sehr interessantes Projekt.
Die Gallia in Deutschland sozusagen, ja. Aber ja. So normalerweise traditionell in Flächennutzungsplänen etc.
Normalerweise nicht,
genau. Wird es nicht drin sein.
Weil die Manager auch nicht drüber nachdenken. Mhm. Ja, also dieser tote Raum kostet ja eigentlich auch nur Geld. Mhm. Und ich kann eigentlich, ich sag mal, die ganze Inhouse-Logistik dramatisch optimieren, wenn ich über neue Systeme nachdenke. Wir sehen da ja vorne diesen Pepper, ja. Also das heißt, Roboter, die Assistenzfunktionen wahrnehmen, Bislang sind die Roboter in Käfigen bei Volkswagen zum Beispiel. Wenn man die Bilder von Volkswagen sieht, dass bloß kein Mensch in die Nähe kommt. Aber diese Roboter wollen mit den Menschen zusammenarbeiten. Und das ist ein ganz entscheidender Unterschied.
Also was Lutz gerade gesagt hat, ist was so ein ganz, ganz wichtiger zweiter Aspekt neben dem Thema Schwarmmobilität, wie gerade schon beschrieben. Nehmen wir das Thema 3D-Druck, was ja gerade in Solingen auch eine herausragende Rolle zurzeit spielt, Gott sei Dank. 3D-Druck wird in den nächsten 520 Wochen, in den nächsten 10 Jahren zu unfassbaren Verwerfungen in der Wirtschaft führen. Wertschöpfungsketten werden sich völlig verändern.
Also verkürzen.
Verkürzen und auch einfach verändern. Also es werden plötzlich Menschen, und zwar jetzt mal global betrachtet, plötzlich werden Menschen in Ländern, die heute völlig abgeschnitten sind von wirtschaftlicher Entwicklung, werden Teilhabe ausüben können, weil sie nämlich überall, wo Strom und Internet ist und die Rohstoffe zur Verfügung stehen, können sie die gleiche Technologie nutzen wie wir. Wenn ich also 3D-Druck habe, kann ich in jedem Land der Erde, wo Internet und Strom ist, kann ich die gleichen Produkte herstellen wie hier, weil das Know-how in der Datei steckt und nicht mehr in den Köpfen. Das führt dazu, dass wir erstmal, das finde ich herausragend und schön, eine neue Gerechtigkeit kriegen werden an vielen Stellen. Das werden Menschen Teilhabe an wirtschaftlicher Entwicklung haben, die bisher keine Chance dazu haben. Das heißt für uns aber, in den industrialisierten Ländern, wir werden abgeben. Das ist so. Und wenn ich den Satz noch sagen darf, es wird eben in den industrialisierten Ländern zu unglaublichen Veränderungen der Wertschöpfungsketten führen. Nehmen wir dieses Beispiel mit Airbus. Airbus hat angekündigt, sie wollen in 520 Wochen, in 10 Jahren, soweit sein, dass ungefähr die Hälfte eines Flugzeuges im 3D-Drucker hergestellt wird. Im eigenen Werk. Das ist toll. Das, nehmen wir mal das Beispiel, was wir eben hatten mit Verkehr, mit Mobilität. Das verkürzt unsere Probleme auf den Autobahnen dramatisch. Viele Güter, die wir heute permanent von A nach B fahren, werden in Zukunft just in time vor Ort produziert, in den Fabriken und nicht mehr sozusagen auf die Lagerstrecke Autobahn gegeben. Aber das hat natürlich für die Zulieferer, die bisher diese Teile für Airbus produziert haben, dramatische Folgen, wenn Airbus die in Zukunft im 3D-Drucker selber herstellt. Wenn der Zulieferer clever ist, der zum Beispiel die Turbinenschaufel bisher herstellt und selber die Kompetenz entwickelt, es im 3D-Drucker besser zu machen, effizienter zu machen als bisher, dann hat er vielleicht eine Chance, als Zulieferer zu bestehen und bestehen zu bleiben. Aber er wird seine Produktionskapazität zu Airbus verlagern und seinen 3D-Drucker für dieses Produkt bei denen im Werk stehen haben und nicht mehr bei sich selber.
Ist es nicht auch dann ein Problem, was du sagtest, mit der Technologie geht es im Prinzip wie mit jeder digitalen Kopie. Ja, wenn sie einmal da ist, ob das jetzt eine Google Glass ist oder vielleicht eine Maschine oder was anderes, letzten Endes wird es kopierbar und mit Losgröße 1 sogar herstellbar, egal auf welchem Fleck des Planeten wir uns bewegen. Und ein gewisser Vorteil im reinen Akt der Produktion fällt dann weg. Ist es nicht das Problem auch in Deutschland, dass wir zu produktzentriert immer denken? Also wenn ich mir jetzt anschaue, wie Daimler zwar irgendwie jetzt Schwarmintelligenz in die Organisation bringen will, der Herr Zetsche, aber er denkt halt nicht wie Google, also in Plattformen, in Anwendungsszenarien, in Zugangsmöglichkeiten, in völlig neuen Konzepten, die eigentlich nicht in der DNA von Konzernen wie Daimler stecken. Da haben wir, glaube ich, ein kleines Problem.
Ja, wir haben, glaube ich, sogar nicht nur ein kleines, sondern ich glaube, wir haben ein sehr, sehr großes Problem, weil natürlich das Hauptproblem von Unternehmen wie Daimler oder Volkswagen liegt schlichtweg in ihrer Größe. Sie sind als Monstrum einfach zu unbeweglich. Und ich schätze Herrn Zetsche mit seinen Bemühungen sehr und ich glaube, dass er das ernst meint, dass er das wirklich will. Aber man muss zugeben, das wird fast ähnlich wie mit meiner Landtagskandidatur, das Unmögliche möglich zu machen. Ich will eine kleine Geschichte erzählen.
Ich glaube, da hast du bessere Chancen.
Ich hoffe auch, dass sie besser sind als die von Daimler, obwohl ich Daimler natürlich in gleicher Weise wünsche, das zu schaffen, um des Wirtschaftsstandortes Deutschland willen. Ich will ein Beispiel erzählen. Ein Freund von mir war vor wenigen Wochen mal wieder im Silicon Valley und dort sind ja mittlerweile auch viele deutsche Unternehmen präsent, wie zum Beispiel Mercedes. Und er erzählte, dass er mit vielen dort Kontakt hatte und sich überall dort in den Unternehmen bewegt hat und Gespräche geführt hat. Und er kam wieder und sagte, ich war bei Tesla und habe mit einem dort gesprochen, einem Ingenieur, der an der Entwicklung der Produktionskapazitäten beteiligt ist, um tatsächlich es zu schaffen, dass Model 3 im nächsten Jahr in einer Auflage von 500.000 Stück zu produzieren. Dieser Mann hat nur diesen einen Traum. Dieser Mann arbeitet 80 Stunden die Woche. Dieser Mann schläft auch manche Nacht an seinem Arbeitsplatz, einfach weil es sonst nicht weitergeht. Dieser Mann kämpft für dieses Projekt. Und das ist er nicht alleine, sondern das sind Hunderte bei Tesla, bei Google, die mit diesem Brain dort unterwegs sind. Er kam zu einer Verabredung bei Daimler im Silicon Valley an einem Freitagnachmittag um 14 Uhr.
Schicht im Schacht.
Feierabend. Feierabend. Also was ich damit meine, ist, es geht um Mentalität, es geht um Haltung, es geht um Visionen und um da muss man sagen, ist der Unterschied so gewaltig zwischen den bestehenden Systemen, wie wir sie kennen, in unseren großen Industrien und dem, was diese neuen Unternehmen mitbringen und wie sie die Menschen begeistern und mitnehmen. Das kannst du nicht mehr schlagen. Und man muss befürchten, dass deswegen unsere bestehenden Unternehmen da in große, große Schwierigkeiten kommen werden.
Ich möchte mal einen Schritt weitergehen. Wir sprechen hier über Utopien. Und wenn ich jetzt Pepper sehe, also dieser Roboter, der vielleicht Arbeiten übernehmen wird oder mit Sicherheit Arbeiten übernehmen wird, die bislang eben nicht von Robotern übernommen werden konnten. Wenn ich daran denke, an das selbstfahrende Auto, das den Job des Taxifahrers möglicherweise übernimmt, dann müssen wir ja eigentlich unsere Gesellschaft anders denken.
Ja,
also das heißt, diese 9-to-5-Jobs, wie man das so schön nennt, die wird es ja nicht mehr geben. Ja, auf der anderen Seite heißt das natürlich auch ein Verlust an Orientierung, Verlust an Sicherheit. Die Frage des Sozialen steht da letztlich im Raum. Und ich glaube, das muss ja auch, wenn wir über Utopien nachdenken, mitgedacht werden. Ja. Wie könnte diese Welt aussehen?
Ja, völlig richtig, was du sagst. Ich glaube auch, dass technologische und gesellschaftliche Transformation ja immer miteinander einhergeht. Und das wird in den nächsten 15 Jahren noch viel dramatischer sich abspielen als in der Vergangenheit. Wir gehen ja davon aus, dass in den nächsten 520 Wochen, also 10 Jahren, wir in etwa einen ähnlichen Transformationsprozess durchmachen, wie wir ihn in den letzten 50 Jahren in Deutschland gemacht haben. Also sowohl technologisch als auch gesellschaftlich. Um das sich klar zu machen, vor 50 Jahren waren wir in Deutschland in einer dunklen Zeit, so bezeichne ich das mal. Da kamen wir also gerade aus der Adenauer-Ära heraus und fingen an, Demokratie, ein bisschen Demokratie mehr zu wagen. Wir hatten ein Telefon zu Hause stehen mit einer Wählscheibe und einem textilen Überzug, den man darüber ziehen konnte, wenn man denn wollte. Wir hatten einen Fernseher, der war schwarz-weiß. Und er war ein Energiefresser ohnegleichen, hatte ein miserables Bild. Und wir hatten 3 Fernsehprogramme, die aber dann abends um 11 uns ins Bett geschickt haben. Also betrachten wir uns den Transformationsprozess gesellschaftlich alleine mal, als ich mich versuche zu erinnern, als ich mit 18 meine erste eigene Wohnung mit Freundin suchte, misslang das über einen langen Zeitraum, weil wir in wilder Ehe lebten. Jetzt man stelle sich vor, wir wären auch noch homosexuell gewesen. Also was haben wir für einen unfassbaren Transformationsprozess in diesen 50 Jahren gesellschaftlich und technologisch hingelegt, beachtenswert, bemerkenswert, was unser Leben auch viel, viel besser gemacht hat, seien wir ehrlich. Wie gut geht es uns heute im Vergleich zu damals? Und diesen gleichen Prozess werden wir in den nächsten 10 Jahren machen. Das muss man sich vergegenwärtigen.
Ja, man kann es ja schon mal daran sehen, dass sich die Zahl der Roboter in 3 Jahren verdoppelt.
Genau,
zum Beispiel. Also ja. Das heißt, das sind ja keine linearen Effekte, sondern das sind Kurven, die nach oben schießen.
Genau, ja. So ist das. Und das hat einfach, also erstmal muss man ja sagen, diese Transformationsprozesse sind überhaupt nichts Ungewöhnliches, weil die haben wir schon tausende Male hinter uns gebracht. Sie sind also was völlig Normales. Das Besondere ist eben, und das sagst du zu Recht, Lutz, das Tempo, die Geschwindigkeit ist eine völlig andere. Sie nimmt jeden Tag zu. Und das ist auch etwas, was uns teilweise ja überfordert, wo Menschen merken, da werde ich nicht mehr mitgenommen. Und deswegen ist es genau richtig, darauf hinzuweisen, dass wir als Gesellschaft uns verändern müssen. Wir müssen versuchen, diese Veränderungsprozesse nicht nur zu betrachten und nicht nur hoffentlich anzunehmen, sondern wir müssen lernen, sie zu steuern. Wir müssen lernen, aktiv diese Prozesse zu steuern. Nur dann haben wir es in der Hand, wie sich unsere Gesellschaft verändert. Und ich glaube, dass wir an vielen Stellen für uns neu erfinden müssen. Also unsere Sozialversicherungssysteme in der heutigen Art haben keine Chance, diese Veränderungsprozesse zu überstehen. Sie müssen neu erdacht werden. Wenn du auf Roboter anspielst, ich bin überzeugt davon, dass es nicht lange dauern wird, bis es eine Robotersteuer gibt, wo dann jede Stunde, die ein Pepper oder ein Asimon, wie die nachfolgenden Systeme heißen werden, Atlas und so weiter, wo man jede Stunde, die ein solcher Roboter im Einsatz ist, womöglich Sozialversicherungsgebühren abführt.
Wobei das natürlich ein echtes Problem werden kann, weil das vielleicht andere Länder nicht machen werden.
Genau, natürlich.
Wir sehen ja den Wettbewerb zwischen den Ländern, gerade Google und Irland, da sehen wir das ja sehr schön. Also ich glaube, das ist der falsche Weg.
Ja, ja, ja gut, sag mal so, ich sag auch nicht, dass es so sein muss. Ich sage nur, das ist eine Variante.
Ja, ja.
Und wir sehen an dem Beispiel, was oder an der Anmerkung, die du gerade machst, dass das ja ein globales Thema ist. Ja. Das ist auch nichts, was jetzt eine Nation oder ein Bundesland für sich regeln kann, sondern wir sind in einer globalen Entwicklung und müssen dafür auch globale Lösungen finden, weil auch die Probleme global sein werden. Wir werden sicherlich ein anderes Selbstverständnis von Arbeit entwickeln müssen. Wenn diese Entwicklungen sich so in der Weise kommen, wie wir das heute uns vorstellen, also dass in vielen Berufen tatsächlich Arbeitsplätze komplett wegfallen werden. Wir werden auf der anderen Seite ganz viele neue Jobs erleben, die in vielen Berufen kommen. Da wird die entscheidende Frage sein, und da sind wir wieder bei Politik, denn das muss ich heute anfangen zu lösen. Wie schaffe ich es, die Menschen, deren Jobs wegfallen, dahingehend zu qualifizieren, dass sie von diesen neuen Jobs auch partizipieren können?
Oder dass wir einfach auch neue Berufsbilder kreieren. Das ist auch
ein Thema,
was mich eben umtreibt.
Und zwar in dem richtigen Tempo.
Ja,
ja, das ist ja unser Problem. Wir brauchen ja viel zu lange, um Berufsbilder zu
entwickeln. Ist es aber nicht so, wenn wir mal die duale Ausbildung anschauen, wie die hinterherhängt, und da weißt du ja besser Bescheid, du bist ja bei der IHK recht aktiv, ist es nicht auch ein Problem, dass wir auch mit den falschen Begriffen arbeiten? Begriffe prägen das Denken. Wir hatten dasselbe Problem in den 20er Jahren, wo wir schon längst Industrieland waren, aber noch bei den Lobbyisten irgendwie in der Agrarökonomie noch vergraben waren. Was Schumpeter festgestellt hatte in seiner Forschungsarbeit in Bonn, wo er sagte, wir sind mental noch Agrargesellschaft, obwohl wir schon längst Industriegesellschaft sind. Und heute sind wir schon längst nicht mehr Industriegesellschaft, sondern was anderes. Mhm. Wir sind seit den 60er Jahren, da ging es runter mit der Industrie, sind wir schon lange nicht mehr Industrieland. Trotzdem werden diese Begriffe immer wieder angeführt, wie Industrie 4.0 etc. Lenkt das nicht auch in die falsche Richtung? Ja?
Mag gut sein, ja. Das ist richtig, was du sagst, dass solche Begrifflichkeiten ja auch eine Debatte prägen. Auch das ist sicherlich eines der Probleme. Insgesamt glaube ich, dass wir dahin kommen müssen, dass die Führungspersönlichkeiten in Politik und Wirtschaft in Gesellschaft, ne, vor allem da, wo über Bildung gesprochen wird, sich in einem viel, viel stärkeren Maße als bisher mit diesen Themen auseinandersetzen müssen. Wir brauchen dafür nicht nur runde Tische, sondern noch ganz andere Tools, um da einfach viel schneller zu den richtigen Lösungen zu kommen. Also während das Beispiel, was wir gerade hatten mit den neuen Berufsbildern, ich erlebe das bei der IHK in meiner Rolle als Vizepräsident, was für ein unfassbar bürokratischer Weg es ist, vom Bedarf in der Wirtschaft in einem bestimmten Bereich hinzukommen, dass tatsächlich ein neues Berufsbild entsteht. Das braucht heute 8 bis 10 Jahre.
Ja,
das ist unfassbar. Das
bist du zur Hochschule doch auch, oder?
Ja, ich sag mal, das kommt drauf an. Also ich sag mal, ich komme ja von einer privaten Hochschule, bei uns sind die Prozesse deutlich schneller. Also bei uns, wir brauchen für die Entwicklung eines Studiengangs ungefähr ein Semester.
Ihr arbeitet aber ganz anders, auch mit den Modulen. Ne?
Ja, genau.
Aber wenn du das in der Fläche siehst in Deutschland,
ja,
da ist auch ein Problem.
Noch anders aus.
Da sieht die anders aus, richtig, oder?
Ja. Und ich meine, man muss ja sehen, die Welt verändert sich. Also wenn ich meinen Eltern erzählt hätte, ich möchte gerne Webdesigner oder Tattoo-Artist werden, die hätten mir den Vogel gezeigt. Wahrscheinlich bei letzterem immer noch. Aber ja, aber ich glaube, man muss einfach auch sehen, wenn man mal zurückguckt, es gibt ganz viele Jobs, die es vor 10 oder 20 Jahren nicht gegeben hat. Und da muss man sozusagen mal auf die Stärken achten. Wo können wir denn neue Jobs entwickeln?
Ja,
also gerade eben im sozialen Bereich, in der Pflege haben wir einen dringenden Bedarf. Jetzt ist natürlich die Frage, wie lenken wir dann natürlich auch Finanzströme unter Umständen um? Ja, kann das noch mit den Steuerparadiesen so weitergehen wie bisher?
Absolut.
Das ist eine Frage, die da deutlich dranhängt. Also ich bin ja zum Beispiel, du hast eben über Maschinensteuer gesprochen, eine Transaktionssteuer zum Beispiel, die ja vielleicht auch eben, wenn sie dann zumindest auf europäischer Ebene schon mal realisiert würde, sicherlich einiges da auch abfedern können.
Absolut richtig. Ich glaube, sie soll ja jetzt auch kommen, endlich. Aus meiner Sicht noch viel zu niedrig angesetzt, aber es ist gut, dass es endlich von Seiten der europäischen Finanzminister jetzt angedacht ist. Ich denke, das könnte noch viel weitergehen. Wir brauchen da völlig neue Lösungsansätze. Wir brauchen einfach eine grundlegende Gerechtigkeitsdebatte in unserer Gesellschaft. Ich glaube, dass das eines der wichtigsten Aspekte ist. Denn wenn wir die Unzufriedenheit der Menschen sehen und erleben, nicht nur in Deutschland, auch in umliegenden Ländern, wenn wir erleben, welche Wahlergebnisse teilweise zustande kommen, dann machen wir es uns ja viel zu leicht und viel zu einfach, immer nur auf die aktuelle Flüchtlingsdebatte zu schielen. Das sind doch in Wirklichkeit der Grund, warum diese Menschen seit teilweise Jahrzehnten, also gucken wir uns die Wahlbeteiligung der letzten 30 Jahre, die ständig abgenommen hat. Das hat ja seine Ursachen darin, dass Menschen zunehmend dahin kommen, sich abgehängt zu fühlen und nicht mehr mitgenommen zu fühlen von den Politikern und den Parteien. Und wenn man sich ansieht, dass bei der Landtagswahl in Mecklenburg-Vorpommern eine AfD nicht nur dieses Wahlergebnis eingefahren hat, das sie eingefahren hat, sondern viel interessanter war ja der Zuwachs der Wahlbeteiligung von ca. 50 auf ca. 60%, also 10% mehr sind wählen gegangen. Da hätten wir früher in die Hände geklatscht vor Freude und gesagt, Mensch, prima, endlich gehen die Menschen wieder wählen.
Normalerweise haben auch dann immer die etablierten Parteien davon
profitiert. Genau, wie war es hier in dem Fall? Ungefähr 85% dieser 10%, die wieder wählen gegangen sind, haben die AfD gewählt. Mhm. Da kann man sich natürlich die Frage stellen, was wäre denn gewesen, wenn 100% wählen gegangen wären? Wie wäre das Wahlergebnis denn dann ausgefallen? Also heißt, was wir hier erleben, ist ja, dass die Menschen glauben, dann in dem Moment bei dieser Partei eine Möglichkeit gefunden zu haben.
Aber bringen auch die Etablierten es nicht so rüber, dass diese Leute, die am Rand stehen, ja, sich zu den Verlierern zählen, diesen Parteien förmlich in die Hände getrieben werden.
Natürlich.
Also genau wie Donald Trump das Phänomen, dass er quasi eigentlich auf der Verliererseite nur einsackt. Hm. Und man muss ja ganz klar sagen, Obama, Bill Clinton und jetzt auch Hillary, die betreiben eher eine Establishment-Politik.
Klar. Ja. Ja, natürlich. Also das ist, da sind unglaublich viele Fehler gemacht worden. Einer der größten Fehler sind große Koalitionen. Große Koalitionen sind per se eine unglaublich schlechte Lösung, weil es einfach dazu führt, dass die Menschen zu dem Ergebnis kommen, es ist doch völlig egal, wer da regiert. Also wenn klar ist, dass immer CDU oder SPD und am besten dann auch noch in einer großen Koalition regieren, dann haben die Menschen auch das Gefühl, es ist doch völlig wurscht, wer da letztendlich dran kommt.
Und das Nicht-Programmatische.
Genau.
Also ich weiß ja gar nicht mehr, wofür eine SPD steht, wofür eine CDU steht.
Wo ist der Unterschied?
Die SPD steht für sicherlich vollkommen überalterte Arbeitsbilder, die wir haben. Also die SPD hat ihre Ideologie nie modernisiert.
Die Gewerkschaften
Die CDU auch. Hat sie aufgegeben. Mhm. Ja, das C, ja, in vielen Beziehungen.
Die Gewerkschaft steht auch für alte, überkommene Arbeitsbilder beispielsweise.
Ja, die ziehen sich immer weiter auf eine immer kleiner werdende Nische zurück, die dann irgendwann weg ist.
Richtig.
Ja. Also das heißt auch, die Gewerkschaften müssen sich dringendst neu denken.
Vor allem gibt es auch noch unheilige Koalitionen zwischen den Arbeitgeberverbänden und den Gewerkschaften, wenn es zum Beispiel um dezentrale Arbeit geht. Ne? Ja. Also die cholerischen Chefs sagen eben, ich möchte sie im Büro sitzen sehen. Und die Gewerkschaften warnen vor Ausbeutung der ständigen Erreichbarkeit etc. Wobei ich ja klar, wenn ich eine Präsenzpflicht habe, viel mehr noch ausgebeutet werde durch ständige Verfügbarkeit. Also das ist das Argument nicht, aber die Gewerkschaften blockieren das.
Ne? Naja, und versucht diese Debatte, die dort, wie du gerade zu Recht beschreibst, geführt wird, versucht die mal einem heute 21-Jährigen, der in Berlin lebt, nahezubringen, der ein völlig anderes Verständnis von Arbeit hat und von seiner Arbeit hat, die er in Zukunft ausüben will. Was viele noch nicht begriffen haben, ist, dass zum Beispiel Unternehmen, aber das gilt auch für Parteien und andere Organisationen, sich komplett neu entwickeln müssen, damit sie an die notwendige Attraktivität zum Beispiel für diese jungen Leute haben, die heute bei dem Arbeitsmarkt, in den wir gerade hineinlaufen, ja sich entscheiden können, welchen Job sie denn annehmen wollen. Und da wird es darum gehen, um andere Fragestellungen noch gehen, als nur um Höhe des Gehaltes und die Frage eines Firmenwagens, sondern da geht es um die Frage, was für eine Kultur hat dieses Unternehmen, was für ein Leitbild, wo wollen die eigentlich hin, was für Leute arbeiten da, will ich mit diesen Menschen, die da sind, eigentlich meine Zeit verbringen? Und das ist ja ja nun mal, die Arbeitszeit ist ein der erhebliche Teil unserer Lebenszeit. Und ich erlebe das in den jungen Unternehmen, in dynamischen Unternehmen, wie auch bei mir hier in der Villa Media, wenn die aus dem Bereich Virtual Reality kommen oder Programmierung, wenn man dort hineinkommt, dann hat man eher den Eindruck, man kommt in einen Spielsalon oder in einen Club geschehen. Und das ist genau das, wohin sich Unternehmen ein Stück weit verändern werden. Das heißt aber, man muss die Strukturen verändern, die Hierarchien verändern, man muss die Voraussetzungen für die Menschen, was das Lebensumfeld, Arbeitsplatz betrifft, total verändern, um die notwendige Attraktivität zu haben. Das ist einer der vielen, vielen Veränderungsprozesse, die wir da erleben werden.
Und da hat der Ökonom Straub aber ein ziemlich negatives Szenario gezeichnet. Er sagte, wenn er sich die Kaminkarrieren der klassischen Führungskräfte in Deutschland anschaut, dann sind das eben genau diese Personen, die das nicht wuppen werden. Und er hat dann auch, wie ich das mal geschrieben habe, Super-Nerds in die Chefetagen gesagt, also mehr Nerds, Geeks an die Führungsposition. Das ist aber, glaube ich, eine ziemlich utopische
Aber dasselbe Geschichte. Sollte eigentlich auch für die Politik gelten.
Ja. Klar.
Das heißt, die Kamine sind ja in allen Organisationen das
Problem. Ja, ganz ausgeprägt. Ja. Nicht umsonst heißt es ja, Feind, Tod, Feind, Parteifreund. Ne? Du musst dich in deine eigene Partei durchsetzen, um mal zu werden. Letztens ist es völlig wurscht, wie dann nachher das Zweitstimmenergebnis abgeht. Du musst den Listenplatz erobern. Du musst dich intern durchsetzen. Und in diesen Karrierestrukturen haben dann solche Geeks, Nerds und Spieler keine Chance.
Ja, das ist ja das, was wir meinen mit die Strukturen müssen sich verändern. Und zwar in den Unternehmen genauso wie in den Parteien. Der Weg nach oben darf nicht mehr so laufen, wie er in den letzten Jahrzehnten gelaufen ist. Die alten Männer in den grauen Anzügen, in den Hinterzimmern.
Auf den IT-Gipfeln.
So ist es ja in der Vergangenheit oft in der Politik gelaufen. Alte Männer treffen sich in Hinterzimmern und entscheiden, was passiert. Das erleben wir nicht nur im Wuppertaler Rathaus, sondern auch im Kölner und in vielen anderen. Und wir brauchen dort sicherlich große, große Veränderungsprozesse. Genauso wie in den Unternehmen, weil die Wege zur Macht werden auch heute immer noch viel zu selten an Qualitäten gemessen, sondern letztendlich an Netzwerken und an Verbindungen.
Und Habitus statt Qualifikation.
Ja. Ne?
So ist das. Das ist doch die Realität.
Ja. Ne?
Jetzt haben wir im Prinzip auch das Zukunftsszenario ja schon in utopischer und dystopischer Weise abgehandelt. Kommen wir doch als zweiten Fragekomplex sozusagen, kommen wir doch zum dritten. Was würdest du machen, wenn du König von Deutschland wärst?
Ja, das ist natürlich eine Wahnsinnsfrage, ne? Da habe ich mich noch nie mit beschäftigt, weil ich so jemand bin, der sich so sehr versucht, immer im Rahmen seiner Möglichkeiten zu bewegen und das unmittelbar Mögliche zu machen.
Gut, Rio Reiser hatte eine klare Vision.
Ja, das stimmt. Das ist richtig. Das habe ich auch immer sehr bewundert an ihm. Nein, also was würde ich machen, wenn ich König von Deutschland wäre? Vieles verändern, natürlich, ja, keine Frage. Wenn ich von ein Bild malen will, oder darf von Gesellschaft, an der ich, die ich dann versuchen würde, mit anderen gemeinsam zu erzeugen, dann ist das sicherlich eine sehr bunte Gesellschaft, eine, in der vor allem Menschen in dieser Gesellschaft viel aktiver an der Gestaltung ihrer Zukunft mitarbeiten. Ich erlebe das bei uns hier im Klimaquartier Arenberg bei dem Projekt in herausragender Weise, wie was es bedeutet, wenn man auf einer Quartiersebene, und das ist, glaube ich, eine Schlüsselebene, weil das nämlich der Lebensraum ist, den Menschen noch überblicken können, wo sowas wie Heimat auch sein kann, wenn dort Menschen konkret an der Bewerkstellung ihrer Zukunft mitarbeiten können. Das macht nicht nur Freude und bietet nicht nur Heimat für diese Menschen, sondern bringt sie richtig weiter, inhaltlich. Viele bei uns im Quartier haben am Anfang einfach nur lustgetrieben mitgemacht, weil es einfach Spaß machte. Mittlerweile sind sie über den Prozess des Mitmachens inhaltlich so viel weitergekommen, dass sie sich in herausragender Weise entwickelt haben. Also viel stärkere bürgerschaftliches Engagement einbinden, Prozesse vor Ort organisieren, viel stärkere Innovationen, wir haben eben darüber gesprochen, voranbringen. Das Thema Nachhaltigkeit ist, auch wenn es mittlerweile der Begriff manchmal etwas missbraucht wird, ist trotzdem eines der wichtigsten Schlagworte. Wir haben nicht über das Thema Energieversorgungssysteme gesprochen, die ja in einem ähnlichen Entwicklungsprozess, sich Veränderungsprozess befinden wie die Mobilität. Das ist ein gutes Beispiel für das, was was ich anders machen würde, völlig anders machen würde. Die Bundesregierung kämpft im Moment darum, den Oligarchen RWE, E.ON und Vattenfall wieder ihren Platz zu ermöglichen, dass sie wieder die Chance kriegen, uns in Abhängigkeit mit Energie zu versorgen.
Mit dem Ablasshandel für Atommüll auch.
Ja. Genau, richtig.
Ja. Und ich, wieder diese Koalition Gewerkschaften, Unternehmungen, ja,
genau, ganz genau. Wunderbar.
Wunderbar.
Da macht
ja
IG Metall aber sowas von mit.
Und die IG Bergbau.
Und Bergbau, genau.
Und so weiter. Also genau das Gegenteil tun. Wir haben, das ist ja frappierend, das ist ein fantastisches Beispiel, dieses Themenfeld, wo man sieht, was möglich ist, wie einfach es heute wäre. Wir haben im Moment einen Anteil von Erneuerbaren im Netz von ungefähr 37% im Strombereich. Diese Energiewende, die so erfolgreich war, bis die Bundesregierung sie absichtlich abgewürgt hat, wurde ja zu 80% von Bürgerinnen und Bürgern dieses Landes gestaltet. Das darf man ja nicht vergessen. Das sind ja die Bauern gewesen, das sind die Bürger gewesen, die Unternehmer gewesen, die diese Anlagen finanziert und gebaut haben.
Bürgergenossenschaften,
Formen
von Gemeinschaft entstanden
genau,
sind.
Genau. So, das heißt also, da gibt es eine Technologie und das Bewusstsein bei Menschen, die Versorgung ihres Unternehmens, ihres Gebäudes, ihres Wohlstandes mit Energie in die eigene Hand zu nehmen, dieses selber zu finanzieren und selber zu organisieren, und zwar in einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Art und Weise. Und eine
übrigens auch jene Klientel, Politiker und Lobbyisten, die jahrzehntelang hunderte von Millionen Euro in Anspruch genommen haben für die Atomenergie, die sich jetzt über jeden Cent aufregen, der quasi über die EEG-Zulage quasi gezahlt werden muss zusätzlich.
Ja. Wobei man ja auch sehen muss, es ist ja eigentlich gar nicht mal so sehr die nachhaltige Energie, die da gefördert wird, sondern eben vor allem erstmal der Betrieb der
Braunkohle, so
über den Rechentrick.
Ja klar,
ja,
genau.
Das wissen ja die wenigsten Leute, das ist ein Rechentrick.
Von der EEG-Umlage, die wir heute zahlen, geht der kleinste Anteil tatsächlich in die Förderung der Solarenergie oder der Windenergie. Ja. Der allergrößte Teil dient dazu, die Braunkohle zu finanzieren. Völlig absurdes Theater, aber es ist ein tolles Beispiel, wie man sieht, weil ja die Frage ist, was würde ich denn anders machen? All diese Dinge würde ich völlig anders machen, weil wir haben witzigerweise zwei völlig unterschiedliche Handlungsoptionen und die gehören für mich zusammen. Das eine ist, darüber haben wir eben gesprochen, über technologische Innovationen. Ich glaube, dass wir diese alle technologischen Innovationen zwingend benötigen, um den Anforderungen gerecht zu werden und um nachhaltiger, effizienter und vor allem umweltfreundlicher unser wirtschaftliches Leben zu organisieren.
Dafür ist ein gutes Leben auch zu
führen. Genau,
das ist
genau.
Ja auch Bequemlichkeit.
Na klar.
Das so. Elektrisch verstellbare Bett oder so. Ja, das sind so Dinge, daran kann man sehen, dass Technik Bequemlichkeit auch liefern kann.
Na klar.
Das Auto, das uns immer noch von A nach B bringt, künftig vielleicht Schwarmmobil, aber trotzdem eben die Technik, die uns bewegt, die uns Möglichkeiten eröffnet.
Genau. So, das heißt also auf der einen Seite technologische Innovation nutzen, überall da, wo es Sinn macht. Und auf der anderen Seite zurück zu den Wurzeln an ganz vielen Stellen. Also, wir hatten gerade das Thema Energieversorgung. Bis zur Zeit der Industrialisierung haben die Menschen sich mit Energie selber versorgt. Auf eine sehr beschwerliche Art und Weise. Sie sind in den Wald gegangen, haben Holz gesammelt, haben dieses Holz angezündet, haben damit in ihren Häusern Wärme und teilweise Licht produziert. Sie haben Kerzen benutzt und andere Dinge. Da wollen wir nun nicht unbedingt hin zurück.
Mit einer sehr, sehr schlechten Ökobilanz.
Genau. Aber wir haben gerade das Beispiel gehabt, mit neuesten Technologien kann ich mich als Bürger wieder selber mit Energie versorgen. Und zwar deutlich besser, deutlich effizienter, deutlich umweltfreundlicher, als das irgendein Oligarch jemals konnte.
Bis hin zur Erdwärme und so Geschichten.
All diese Dinge gehören dazu. So, das heißt also, das ist ein Beispiel. Nehmen wir das Thema Ernährung, da haben wir noch nicht drüber gesprochen. Das ist eines der großen Themenfelder, die uns in den nächsten Jahren bewegen werden. Wie schaffen wir es wirklich, 8-9 Milliarden Menschen zu ernähren, aber indem diese Lebensmittel auch umweltfreundlich hergestellt werden, indem sie nicht so viel, die CO2-Belastung nicht zu sehr steigt, indem sie biologisch erzeugt werden können.
Das, also nicht das Beispiel Bayer Monsanto. Ne?
Zum Beispiel, ein schreckliches Beispiel. Für mich unbegreiflich, wie ein Konzern einen solchen Fehler machen kann. Aber das ist ein anderes Thema.
Aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sehen, wenn die einen strategischen Fehler machen, ja, genauso wie RWE strategische Fehler gemacht hat, die Energiewende nicht erkannt hat, sich an Thames Water beteiligt hat, dann hat das ja gravierend gravierende Folgen. Also ja, die Fehler, die strategischen Fehler der RWE, das spüren heute Städte natürlich im Ruhrgebiet, ja, weil sie auf einmal kein Geld mehr haben. Ja. Ja. Und deswegen ist das Risiko, jemand so groß werden zu lassen, extrem gefährlich.
Ja. Das wird man bei diesem 60 Milliarden Dollar Deal dann auch sehen bei Bayer. Denn ich meine, der Aufsichtsratschef sagte ganz klar, der Grund dafür ist das Welternährungsproblem, sagt er. Ja. Und das wollen sie mit Monsanto lösen.
Ja. Ja. Also das glaube ich auch und das weiß ich auch, dass das bei denen auch wirklich ein Thema ist. Mhm. Sie haben natürlich auch bestimmte Prämissen, wie das gelöst werden kann. Mhm. Aber ich glaube eben, dass eben, und Monsanto steht ja vor allem für die großen Saaten, ja, also für Soja und solche Sachen, also da sind die ja relativ stark. Aber es gibt eben noch die Parallelentwicklung, wie ihr das hier zum Beispiel mit Klimakrim, genau, Tier Achenberg habt, also mit City Farming, und ich glaube eben auch Farmrobotik, genau, ja, also ich sag mal, ein Farmroboter, der, ich sag mal, im Prinzip aus einem 3D-gedruckten Teil ein Rasenmäher um iPhone besteht und der in der Lage ist zu erkennen, die Erdbeere ist rot, die kann ich jetzt pflücken, oder die erkennt, die Blätter sind braun, da muss ich jetzt vielleicht ein bisschen Dünger oder ein bisschen Pflanzenschutzmittel drauf spritzen. Das kostet ja nicht mehr die Welt. Also da werden wir auch sehr preiswerte Geräte sehen, so wie heute zum Beispiel, weiß ich nicht, so ein Laubbläser, ja. Und die viel intelligenter sind und die mir es eben ermöglichen, in kleinen Flächen, eben was zu produzieren.
Hocheffizient auch.
Hocheffizient und biologisch.
Das ist dann genau das, was wir ja zum Beispiel mit diesem Farmkonzept anstreben. Das ist ein für mich ganz großes Bild für die Zukunft. Wir werden erleben, da bin ich zutiefst überzeugt von, dass wir in 10, 15 Jahren überall in den Städten Stadtfarmen haben werden, so wie wir sie jetzt im Moment hier mit der Ahrenbergfarm planen, wo man in den Brachflächen in Städten haben wir jetzt schon genug, gerade an Bahnbrachen. Und wir haben ja eben darüber gesprochen, wie viel Platz wir gewinnen werden, wenn die Stellplätze alle zur Verfügung stehen. Das heißt, wir haben Platz genug und wir werden erleben, dass wir wieder anfangen werden, mitten in den Städten einen großen Teil der Lebensmittel zu produzieren, die wir benötigen.
Die Imker machen uns das gerade vor.
Genau.
Die gehen in die Städte.
Ja. Exakt. So, und man kann eben heute über Aquaponik Systeme zum Beispiel wunderbar mitten in Städten auf einer relativ begrenzten Fläche erhebliche Mengen an Lebensmitteln herstellen, sowohl Fische als auch Gemüse, die dann aber in biologischer Weise dort produziert werden. Das ist eine Vermischung von Hightech-Landwirtschaft mit Manufakturtätigkeit. Das heißt, hier hat man dann auch die Möglichkeit, so sehen wir das, diese Farmen als wirklich als Kraftwerk zu betreiben. Also wir konzipieren unsere Ahrenbergfarm derzeit als ein Kraftwerk. Das heißt, sie soll auf der einen Seite sehr viel Energie liefern, weil sie wird deutlich mehr Energie produzieren, als sie verbraucht. Sie wird den Menschen im Quartier biologisch erzeugte, gesunde Nahrungsmittel liefern. Gestern gewachsen, heute gepflückt, morgen gegessen, ohne Transportwege, keinerlei CO2-Belastung. Und last but not least, aber mit am wichtigsten, sie wird den Menschen im Quartier Arbeitsplätze bieten. Und zwar vor allem und gerade denen, die nicht über einen Hochschulabschluss verfügen. In den Manufakturen, die wir dort betreiben werden, werden wir nicht nur Bier brauen und Schnaps brennen, sondern eben auch die Lebensmittel, die Tomaten und all das Gemüse, was dort produziert wird, veredeln, zu hochwertigen Produkten machen und so weiter. Das heißt, hier bestehen Riesenchancen für unsere Gesellschaft. Und ich bin sicher, dass das ein Trend ist, der sich in allen Bereichen Deutschlands und Europas durchsetzen wird und unsere Städte nochmal wieder total zum Positiven verändern wird und uns ganz viel Perspektive gibt. Aber all diese Dinge sind immer dezentral und sie sind immer in einer gemeinwohlorientierten Haltung entwickelt. Und das ist, glaube ich, wichtig, denn da machen wir eben auch schon mal den Punkt mit der wirtschaftlichen Struktur unseres Landes. Ich glaube, dass wir insgesamt deutlich gemeinwohlorientierter unsere Wirtschaft entwickeln müssen, als das bis heute der Fall ist. Und da sehe ich genau solche Konzepte als hervorragende Möglichkeiten.
Das war die Premierensendung.
Ja, vielen Dank, Jörg Heinkes,
danke
für
euch.
Die Einladung hier in die Villa Media nach Wuppertal. Und
unser heutiger König von Deutschland.
König von Deutschland, ganz genau.
Vielen Dank für das wunderbare Gespräch.
Ja, der nächste Termin oder der nächste Gast steht, glaube ich, auch schon fest. Justus Haukapp, der Wettbewerbsökonom, hat für November zugesagt. Und die Sendung produzieren wir einmal pro Monat.
Ja, und da freue ich mich auch schon wieder drauf.
Prima, das war's.
Danke.
Danke, Jörg. Yes.